Liebe Freunde, ich habe uns heute zum Einstieg eine Geschichte mitgebracht, die der Evangelist Theo Lehmann in einer seiner Predigten erzählt. Es gab da mal einen zerstreuten Professor und dieser ist mit seiner Familie innerhalb der Stadt umgezogen. Und so wie so ein zerstreuter Professor mal ist, er vergisst seine neue Adresse ständig. Nun hat dieser Professor eine ganz liebe Frau und sie hat ihm einen Zettel geschrieben. Lieber Gerhard, du wohnst jetzt nicht mehr in der Talstraße, du wohnst in der Gartenstraße 24. Du steigst in den Bus mit der Linie 3, fährst 5 Stationen, steigst aus und bist zu Hause. Nun, was macht so ein zerstreuter Professor? Er vergisst diesen Zettel zu Hause. Und so geht er wieder einmal nach einer Vorlesung nach Hause, in Gedanken mit irgendeinem philosophischen Problem tief versunken, grübelnd. Und er landet wieder in seiner alten Wohnung. Und da sieht er auf der Treppe einen kleinen Jungen sitzen. Und er sagt, du Kleiner, komm doch mal her. Hier hat doch einmal ein alter Professor gewohnt. Weißt du vielleicht, wo er hingezogen ist? Da sagte der Junge, Papi, komm nach Hause, das Mittagessen wartet schon. Soweit die Geschichte von Theo Lehmann. Liebe Freunde, unsere Welt ist voll von Menschen, die die Orientierung verloren haben. Nicht nur die Menschen. Wir finden unseren eigenen Weg oft nicht. Und wenn wir dann den Herrschaftswechsel vollzogen haben, wir haben uns zu Jesus bekehrt, wir haben ein neues Zuhause gefunden, trotzdem verlieren wir uns immer wieder in dieser Welt. Wir gehen gewohnte Wege und wir landen sehr oft im alten Sumpf. Wir lernen so schwer, neue Wege zu gehen und das neue Zuhause anzusteuern. Als Jesus auf dieser Erde war, da musste er diese bittere Erfahrung mit den Menschen, mit uns Menschen auch machen. Eine Vielzahl der Predigten von Jesus sind pure Wiederholungen. Auch bis heute fühlt sich die Botschaft des Evangeliums als eine Dauerschleife an. Es wird immer, immer, immer wieder dasselbe von hier vorne gepredigt. Und jede Generation muss immer wieder dasselbe hören. Aber nicht nur das. Wir müssen immer wieder dasselbe hören. Und bis wir das verstehen, was wir gehört haben, das dauert manchmal bis zum Lebensende. Gefühlt sind wir wie dieser zerstreute Professor. Wir beschäftigen uns mit hohen oder tiefen Lebensfragen, je nachdem, aus welcher Sicht wir das betrachten. Wir philosophieren sehr gerne, aber mit unserem einfachen Leben kommen wir so schwer zurecht. Wir haben heute einen Predigttext, der innerhalb von wenigen Seiten der Bibel dreimal auftaucht und nahezu identisch, dieselben Worte. Im Markus-Evangelium Kapitel 8, 9 und 10. In drei Kapiteln dieselben Worte. Das war in der Echtzeit damals auch sehr nah beieinander. Vielleicht waren nur Tage dazwischen. Dreimal derselbe Lehrstoff. Jesus nimmt seine Jünger immer bewusst beiseite und dann lehrt und lehrt und lehrt Jesus immer dasselbe. Wir werden heute exemplarisch Markus 9, die Verse 30 bis 32 uns vorlesen. Markus Kapitel 9, die Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Was bedeutet es, wenn wir eine Sache dreimal wiederholen? Nun, es kann sein, dass bei uns ein Anzeichen von Vergesslichkeit eingetreten ist, aber davon können wir ausgehen, dass bei Jesus das nicht der Fall war. Oder wir wollen etwas ganz besonders betonen. Es ist etwas besonders Wichtiges. Jesus bereitet hier seine Jünger auf die Zukunft vor. Er weiß, jetzt, unmittelbar jetzt werden Tage kommen, die Jünger so nicht auf dem Schirm haben. Die rechnen nicht damit, was jetzt kommen wird. Für uns hier klingt das alles banal. Wir schauen zurück und wir können klug reden. So wie im Unterricht würden wir am liebsten reinrufen, besserwisserisch: Jetzt hört doch mal zu. Das, was Jesus sagt, das wird sich genau so erfüllen. Ihr müsst es wissen, was Jesus jetzt sagt. Wir fühlen uns sehr klug. Aber wir kennen das auch sehr gut aus unserem eigenen Leben. Wie oft können wir die einfachsten Aussagen von Jesus nicht in unser Leben platzieren? Es muss uns immer, immer, immer wieder neu zugesprochen werden, was Jesus zu uns gesagt hat. Zum Beispiel, dass Jesus uns lieb hat. Wann verstehen wir das? Für die Jünger damals war es eine düstere Prophetie. Es waren Prognosen von kommenden Ungerechtigkeiten, die jetzt auf sie zurollen werden. Das sind nicht gerade Worte, die man gerne hört und auch noch genau zuhört. Ansagen vom baldigen Tod. Das sind keine Worte, die wir gerne verschlingen wollen. Da muss Jesus dreimal ran, um das Bewusstsein zu schärfen. Und doch wissen wir, dass selbst die Wiederholungen von Jesus nichts gebracht haben. Als der Ernstfall eingetreten ist, dann wussten die Jünger nicht, wie sie damit umgehen sollen. Liebe Freunde, auch wenn wir heute rückblickend ganz genau wissen, dass es so eingetroffen ist, und man kann sagen, okay, dann hat sich ja erübrigt, worüber predigen wir hier? Lasst uns heute in den Lernstoff Jesu eintauchen. Warum war es Jesus so wichtig? Und was hat er überhaupt vermittelt seinen Jüngern? Hat der Lernstoff von damals auch eine Bedeutung für uns heute? Wissen wir schon alles, was Jesus damals gelehrt hat? Leiden will gelernt sein. So habe ich die Botschaft heute überschrieben. Leiden will gelernt sein. Wir müssen ein gesundes Verständnis bekommen, warum Leiden sein müssen und wohin sie führen. Leiden will gelernt sein. Leiden lernen ist so ähnlich wie Mathematik lernen. Wenn wir es vorher nicht lernen, wie man im Leid umgeht, dann wird es uns in der Prüfungszeit der Stoff um die Ohren fliegen. Wir wissen dann gar nichts mehr, was zu tun ist. Es macht Sinn, wenn wir bestimmte Regeln uns regelrecht einpauken. Und dann, wenn wir vor einer konkreten Prüfungsfrage stehen, dann wissen wir auch, wie man das anwenden kann. Ich kann mich erinnern, wie ich in der Geometrie nicht verstanden habe, wozu Sinus und Cosinus gut ist. Und ein paar Jahre später saß ich dann auf dem Dach oder auf den Balken meines Daches, dem Haus, wo wir gebaut haben. Und ich hatte keinen Plan, wie man jetzt die Winkel bei diesen Balken sägen muss. Hermann Denning Senior war damals mein Dachmeister. Und lieber Hermann, wenn du jetzt zuhörst, liebe Grüße von mir. Das Dach ist wunderbar bis heute. Und ich frage ihn, wie gehe ich vor? Er nimmt, ich weiß gar nicht, ob ein Blatt Papier oder aufs Holz, macht eine Skizze und beginnt mit Sinus und Cosinus zu rechnen. Da erst habe ich verstanden, wozu ich es im Leben bräuchte. Aber ich konnte es nicht abrufen. Ich wusste nicht wie. Ich kann es auch bis heute nicht. Und ohne Hermann wäre ich aufgeschmissen. Ich hätte viele Fehlversuche gemacht und wahrscheinlich auch Kosten verursacht. Es ist ein elendes Gefühl, das man hat, wenn man keine Ahnung hat und man kann es nicht abrufen. Es ist schon sehr auffällig, dass Jesus seine Leidensankündigung in Form eines Unterrichtes weitergibt. Jesus paukt seinen Schülern diese Lektion regelrecht hinein, damit sie in Krisenzeiten wissen, wie sie reagieren sollen. Der Unterricht beinhaltet drei Lerninhalte. Jesus muss leiden, Jesus muss sterben, Jesus wird auferstehen. Jesus spricht hier im Text, den wir hier auch sehen, in der dritten Person von sich. Er sagt, der Sohn des Menschen. Jesus nimmt mit dieser Bezeichnung eine übergeordnete Sicht ein. Er schaut aus der, man kann sagen, aus der Vogelperspektive, und Jesus geht noch weiter. Jesus schaut aus der Ewigkeitsperspektive in diese Zeit hinein. Er sieht den Plan Gottes, seines Vaters. Und er hört regelrecht die Stimme seines Vaters, als der Vater mit ihm den Plan durchgesprochen hat. Die Worte vom Vater klingen noch in den Ohren. Schau, mein Sohn, da wird es einen neuen Menschen geben. Und Jesus, mein Sohn, das wirst du sein. So besprach der Vater den Plan mit seinem Sohn. Und jetzt ist Jesus Mensch, Mensch geworden. Und jetzt kommt der Augenblick, rückt der Augenblick heran, worum es die ganze Ewigkeit ging bisher, bei der Planung ging. Seit Ewigkeiten war das der Ratschluss Gottes. Die Rettung der verlorenen Menschen wird dadurch geschehen müssen, dass ein vollkommener Mensch für die Sünden aller verdorbenen Menschen sterben müssen wird. Und jetzt ist es bald soweit. Der Opferdienst ist bereits beendet. In Israel wird nicht mehr geopfert. Das Wegschauen Gottes und das Zudecken mit einer Decke, das wird jetzt vorbei sein. Das hört jetzt alles auf. Heilsgeschichtlich stehen wir vor einem Wendepunkt. Alles wird sich jetzt ändern. Das hört sich für uns so befreiend an. Schön. Aber für Jesus hieß es, durch die finsterne Finsternis durchgehen. Jesus muss buchstäblich durch die Hölle gehen. Jesus muss leiden. Wir müssen den großen Plan Gottes beachten. Das ist die erste Lektion. Jesus muss leiden. Leiden hieß für Jesus nicht nur den Schmerz der Nägel spüren, der durch Hände und Füße durchschlagen wurde. Natürlich auch, das waren auch Leiden. Leiden hieß nicht nur die schrecklichen Peitschenhiebe auszuhalten. Natürlich, das auch. In Kapitel 8 lesen wir in derselben Geschichte oder in der ersten Ankündigung, der Menschensohn muss viel leiden. Es sind vielfältige Leiden, die Jesus durchmacht. In unserem Text werden die Täter genauer beschrieben. Vers 31, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Das ist, liebe Freunde, das ist der schmerzlichste Schmerz, den Jesus hier erleben musste. Jesus ist nicht einfach so gestorben, nicht wegen einer schrecklichen Krankheit, nicht bei einem tragischen Unfall. Das wäre schon schlimm genug. Das Leid wird ihm von den Menschen zugefügt, die er so sehr liebt. Für Jesus wäre es ganz sicher viel besser, in die Hände Gottes zu fallen, seines Vaters zu fallen, als in die Hände der Menschen. Wir kennen ja den Vers, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber dieser Vers gilt nicht für Jesus, der gilt für uns. Aber für Jesus ist es schrecklich, in die Hände der Menschen zu fallen. Nun, auch uns geht es ja eigentlich gar nicht anders. Was wäre uns lieber, in die Hände der Menschen zu fallen oder in die Hände Gottes zu fallen? Und der König David, er ringt regelrecht. In 1. Chronik 21, 30 lesen wir, und David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst. Ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. David wusste damals schon, wie grausam Menschen sein können. Jesus muss das Leiden von den Menschen erleben, die er so sehr liebt. Jesus muss in die Hände der Menschen fallen. Das ist die tiefste Erniedrigung für den Schöpfer. So sieht der Plan Gottes aus. Und Jesus wird sich daran halten. Er wird ganz allein diesen Weg gehen. Er wird von allen, von seinen Liebsten verraten werden. Immer wieder stellen wir uns die Frage, warum? Ich habe jetzt sehr oft dieses Wort benutzt, muss. Und ich habe das sehr betont, dieses Wort muss. Muss die Erlösung wirklich durch so viel Leid hindurch errungen werden? Wenn wir die Bibel anschauen, dann müssen wir das bestätigen. Ja, das ist dieses göttliche Muss. Das ist jetzt ein wichtiger Gedanke in dieser ersten Lektion. Neues Leben entsteht nach dem Sündenfall immer durch Schmerz. Neues Leben entsteht nach dem Sündenfall immer durch Schmerz. Die Geburt eines jeden Menschen hat mit Schmerz zu tun. Jeder von uns kam zum Leben durch Schmerz. Und Gott selbst sagt es, Eva, du wirst mit Schmerzen dein Kind gebären. Die Rettung des Volkes Israel ging durch tiefen Schmerz. Viele, viele Tiere mussten sterben, nicht nur Tiere. Die Erstgeburt des alten Lebens musste sterben. Das neue Leben durch Christus geht durch tiefen Schmerz. Es wird mit der Geburt verglichen, mit der Wiedergeburt. Dieser Prozess geht durch tiefen Schmerz der Sündenerkenntnis, der Buße, der Selbstverleugnung. Und auch, liebe Freunde, auch die Gemeinde muss durch viel Bedrängnis in die Herrlichkeit gelangen. Das ist die Regel und wir müssen sie beachten. Unser ganzes Leben ist angefochten und es ist ein harter Kampf. Und das wird bis zum letzten Atemzug so sein. Das gehört zum Leben, bevor man ins neue Leben kommt. Paulus schreibt an die Thessalonicher, ihr habt das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Der Vollendung der Gemeinde geht eine Leidenszeit voraus. Und wir sollten eigentlich genau wissen, wir sollten nicht durcheinander kommen, was in dieser letzten Zeit, was die Anzeichen des Leidens sind. Es muss die Zeit kommen, wo Menschen gegeneinander sich auflehnen, wo selbst Familien sich entzweien. Es muss die Zeit kommen. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht bei uns geschieht. Die Zeit muss kommen, wo die Liebe untereinander erkalten wird. Wir müssen nur aufpassen, dass sie bei uns nicht erkaltet. Das, was Jesus hier vorhersagt, das soll uns krisensicher machen. Die böse Zeit wird kommen, sie muss kommen. Das ist im Plan Gottes mit eingerechnet. Aber wir dürfen uns von dem Bösen nicht mitreißen lassen. Das können wir jetzt aus dieser ersten Lektion mitnehmen. Jesus muss leiden. Musste leiden. Wir müssen den großen Plan Gottes beachten. Die zweite Lektion lautet, Jesus muss sterben, wir müssen die große Sicherheit annehmen. Nun, das klingt sehr widersprüchlich. Tod und Sicherheit, Das passt nicht zusammen, eher widersprüchlich. Der Tod verunsichert uns. Der Tod ist sicher, ja, aber der Tod spendet uns keine Sicherheit. Bis Jesus eingreift, dann ändert sich alles. Und Jesus gibt hier eine neue Formel mit. Und die Formel heißt, sein Tod ist unsere Sicherheit. Sein Tod, Jesu Tod ist unsere Sicherheit. Das ist nicht unsere Denkweise. Unsere Logik ist eine andere. Warum muss Jesus unbedingt sterben? Gott hat doch so viele Möglichkeiten. Er ist so kreativ. Warum unbedingt diese blutige Variante? Liebe Freunde, der Tod Jesu hat heilsgeschichtlich eine grundlegende Bedeutung. Jetzt passen wir auf. Wäre Jesus nicht gestorben, könnte er nicht auferstehen. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre der Tod nicht besiegt. Wäre der Tod nicht besiegt, wäre unser Glaube hinfällig. Denn der Tod hätte immer noch das letzte Wort. Und wir wissen, wer das letzte Wort hat, der ist der Mächtigste. Als der Tod durch die Sünde in unser Leben hineingebrochen ist, das schien es so, als ob der Plan Gottes zerbrochen ist. Es schien so, als ob der Tod jetzt mehr zu sagen hat als Gott. Gott ist Leben, aber jetzt triumphiert der Tod und nicht das Leben. Es ist ja eine göttliche Logik. Der Sünde Sold, der Sünde Lohn ist der Tod, so steht es im Römerbrief. Und wisst ihr, das ist Gottes Regel, das ist nicht Satans Regel. Der Tod ist Gottes Antwort auf die Sünde. Und jetzt kann sich der Satan richtig freuen. Er muss sich nicht mal die Hände schmutzig machen. Scheinbar eine unlösbare Situation für Gott. In seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit muss Gott die Sünde mit dem Tod bestrafen. Das ist eindeutig. Gott muss jeden Menschen vernichten. Und Gott unterliegt seiner eigenen Gerechtigkeit. Und noch einmal Betonung. Das muss Gott machen, nicht mal der Satan. Er muss die Sünde bestrafen. Es ist sein Gericht. Und der Satan ist voller Schadenfreude. Genau das ist ja sein Ziel. Das Reich Gottes zerstört sich selbst von innen. Das ist ja der Wunsch eines jeden Feindes. Er muss nicht mal eingreifen. Das andere Reich zerstört sich selbst. Aber der Feind hat Gottes Weisheit unterschätzt und er hat die Liebe Gottes außer Acht gelassen. Nämlich, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn dafür hingab. Das war die große Unbekannte für Satan. Damit hat er nicht gerechnet. Niemand wäre auf diesen Gedanken gekommen. Die Macht der Sünde konnte nur ein sündloser Mensch wieder brechen. Und den gab es nicht. Und Gott schafft diesen Menschen. Und Jesus ist bereit, diesen Weg zu gehen als der neue Adam. Er verlässt den Himmel und wird Mensch. Und er stirbt als einziger sündloser Mensch. Und damit kann er die Sünde von uns allen auf sich nehmen. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Gerechtigkeit Gottes ist Genüge getan. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Die Sünde führt seit Jesus nicht automatisch in den Tod, was früher der Fall war. Warum? Weil das Lamm, das würdig ist, für uns geschlachtet wurde. Liebe Geschwister, spüren wir die Ehrfurcht vor Gott. Wir reden manchmal über den Tod Jesu, als ob wir über das reden, was wir gestern gegessen haben. Wir müssen bedenken, wir reden über den Tod Jesu. Jesus, der Lebensfürst, Gott seit Ewigkeiten. Jesus, das Leben. Das Leben geht in den Tod. Diese Gedanken können wir gar nicht nachvollziehen. Das Leben selbst, der das Leben stiftet, geht in den Tod. Der Tod Jesu musste sein. Was macht das mit uns? Warum ist das wichtig, dass wir ständig, immer wieder, auch im Abendmahl vom Tod Jesu predigen und verkündigen? Jeder von uns verkündigt beim Abendmahl den Tod Jesu. Warum ist das wichtig? Weil das unser Fundament ist hier. Das ist unser Fundament. Das Evangelium ruht auf einer wasserdichten Rechtsprechung. Der Sünde ist hier Genüge getan. Die Schuld ist bezahlt hier. Die Ursache des Todes ist entschärft. Wir sind frei. Weder Tod noch Hölle können uns jetzt anklagen. Und jetzt gehen wir in uns. Lieber Bruder, liebe Schwester, eine Prüfungsfrage. Wenn du immer wieder zweifelst, ob Gott dich angenommen hat, wisst ihr, was das bedeutet? Dann zweifelst du letztendlich am Tod Jesu. Wenn du immer wieder zweifelst, ob Gott dich angenommen hat, dann zweifelst du letztendlich am Tod Jesu für dich. Und wenn du aus diesem Strudel des Zweifels hinausgehen willst, entrinnen willst, diesem Strudel, dann musst du den Tod Jesu verstehen. Das ist deine Grundlage. Im Glauben annehmen, dass Jesus für dich gestorben ist. Warum sonst betont Jesus diese Lektion so stark? Damit wir in Krisenzeiten ein festes Fundament haben. Jesus musste sterben. Wir müssen die große Sicherheit annehmen. Die Macht der Sünde und des Todes ist gebrochen, auch für dich. Die dritte Lektion lautet, Jesus wird auch verstehen, wir müssen mit der großen Kraft Gottes rechnen. Dieser letzte Ton, der entscheidet, wie das Lied endet. Schaut mal, nicht nur die Macht der Sünde ist gebrochen, sondern auch der Tod ist endgültig besiegt. Wir müssen wissen, der Tod ist ja keine Person. Es gibt nicht den Person Tod. Der Tod ist ein Zustand, ein Urteil, das eine Folge ist von irgendetwas. Wir wissen von was. Den Tod zu besiegen, wie geht das? Das geht nicht von außen. Wir können nicht den Tod von außen besiegen. Man kann den Tod nicht töten. Es geht nur so, dass einer diesen Zustand, dieses Urteil des Todes überwindet. Also einer muss sterben und dann aus dem Tod ins Leben kommen. Dann ist die Macht gebrochen und gilt für alle anderen auch. Dann wird diese eine Tat zur Regel für alle anderen. Das gehört wahrscheinlich zu den größten Geheimnissen, die wir überhaupt nie ganz verstehen werden können. Wie kann jemand in den Tod gehen, sterben, also tot sein, dann aber diese große Kraft besitzen und wieder zum Leben kommen? Das kann nur Gott selbst. Und Paulus sehnt sich danach, diese Lektion zu erkennen. In Philipper 3 schreibt er, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Hier finden wir wieder Leiden, Tod, Auferstehung, die Kraft seiner Auferstehung. Oh, liebe Geschwister, wenn wir nur ein wenig verstehen würden, von was wir hier sprechen, über die Kraft seiner Auferstehung. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die wirkt in uns. Ich werde mich so schämen müssen über mein Leben. Ich glaube an den auferstandenen Herrn und führe oft so ein elendes Leben. Bin ich für Gott ein größeres Problem als der Tod? Bist du für Gott ein größeres Problem als der Tod, den er siegreich überwunden hat? Wir lesen in den Evangelien, wie Jesus als der auferstandene Herr seine Jünger begegnet ist. Und jedes Mal waren sie bestürzt, als sie Jesus gesehen haben. Und Jesus sagt in Lukas 24, 38, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Liebe Geschwister, dieser Vers beschreibt uns. Das sind wir. Wir wissen, dass der Herr lebt. Und leben in Angst und Schrecken. Wir rechnen nicht damit, dass er lebt. Das ist unser Problem. Die Kraft der Auferstehung Jesu, die kommt jetzt schon in unserem Leben zum Tragen. Ist das uns bewusst? Dass ich hier heute stehe, das habe ich allein der Kraft der Auferstehung Jesu zu tun. Wie viele Situationen gab es in meinem Leben, wo ich gedacht habe, so jetzt ist alles aus und ich würde nie hier stehen. Und dass du hier sitzt, das verdankst du der Kraft der Auferstehung Jesu. Sonst wäre keiner von uns hier. Diese Kraft kommt heute schon zum Tragen. Wenn wir diese Kraft Gottes, der Auferstehung, in die Rechnung mit unserer Ohnmacht hineinbeziehen. Also wir sind ohnmächtig, wir sind nichts und jetzt kommt die Kraft Gottes hinein. Wie wird das Ergebnis sein? Wir werden jedes Leid überwinden können, weil seine Kraft zählt. Drei Lektionen sehen wir jetzt vor uns. Jesus musste leiden. Wir müssen immer den großen Plan Gottes im Auge behalten. Manches muss einfach sein, auch wenn es unbequem ist. Jesus musste sterben. Wir müssen die große Sicherheit annehmen. Sein Tod ist unser festes Fundament für die Erlösung. Und Jesus ist auferstanden. Wir müssen mit dieser großen Kraft in unserem Leben rechnen. Mein großer Wunsch ist, dass diese Wahrheiten sich tief in unser Denken verankert, in unser Herz verankert. Dass wir nicht wie der Professor zerstreut sind und immer wieder beim Alten landen. Lass uns beim Abendmahl heute an diese Wahrheiten klammern und beten und fest werden. Das wünsche ich uns allen. Amen.